Wir lesen fortlaufend das Markus-Evangelium und sind jetzt beim 8. Kapitel. Im 8. Kapitel kündigt Jesus an, dass sein Weg ein Leidensweg ist. Und Petrus widerspricht ihm und sagt, das soll dir ja nicht geschehen. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus etwas über den Weg derer, die mit ihm gehen, die ihm nachfolgen. Ich lese diese Verse vor, die Verse 31 bis 38 im 8. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen, oder wir können auch sagen nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus spricht also von seinem Leiden. Und Petrus protestiert. Petrus sagt, um Himmels Willen, so etwas soll dir nicht zustoßen. Und Jesus weist Petrus zurecht, du denkst, wie Menschen denken, aber du verstehst Gottes Gedanken nicht. Gottes Gedanken, was sind Gottes Gedanken? Jesus fasst sie in die Worte, die wir hier in dem 35. Vers lesen, und darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Früher dachte ich, das ist ein Wort, das für Märtyrer gedacht ist, die ihr Leben verlieren, aber ihr ewiges Leben gewinnen. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dieses Wort geht jeden an, jeden von uns. Auch wenn wir nicht zum Märtyrertum berufen sind. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wie können wir das verstehen? Ich will versuchen, dieses Wort in 4 gedanklichen Schritten zu entfalten. Erstens möchte ich etwas sagen über die mehrfache Bedeutung von Leben. Was heißt Leben? Zweitens möchte ich mich einstellen und konzentrieren auf das Wort, das im Johannesevangelium überliefert ist. Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin das Leben. Und der dritte Punkt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und der vierte Punkt, wer sein Leben verliert um Jesu Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es erretten. Also 4 gedankliche Schritte. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht. Erstens, Leben. Was ist Leben? Nun ja, wir können Leben biologisch definieren. Da gibt es bestimmte körperliche, biologische Funktionen. Und wenn sie intakt sind, wenn alles normal abläuft, so wie es im biologischen Programm angelegt ist, dann sprechen wir von Leben. Alles läuft normal ab. Das Herz-Kreislauf-System funktioniert, die Hirnfunktionen funktionieren. Ein Mensch lebt, Tiere leben, auch Pflanzen leben. Pflanzen assimilieren bestimmte Substanzen, CO2, und wandeln sie um in Kohlenstoff und Sauerstoff. Sie leben, Pflanzen leben, Tiere leben, Menschen leben. Wenn das alles normal abläuft, dann sprechen wir von Gesundheit, einem gesunden Leben. Aber zum Leben des Menschen gehört natürlich noch mehr. Wir können tätig sein, wir können kreativ sein, wir können etwas bewirken, wir können arbeiten. Wir haben bestimmte Fähigkeiten und diese Fähigkeiten wollen wir ausleben. Wir wollen etwas Nützliches damit schaffen für uns selber und für andere. Und wir wollen auf diese Weise auch anerkannt sein, in einer Gemeinschaft leben, denn wir sind Gemeinschaftswesen. Wir gehören zu einer Gemeinschaft, einer Familie, einer Gruppe, einer Gemeinde, auch einem Staat, Verein und so weiter. Das alles gehört zum Leben. Und wenn wir völlig isoliert wären, wenn wir abgeschnitten wären von diesen menschlichen Beziehungen, würde unser Leben verkümmern. Zum Leben gehört auch, dass wir Spaß haben, dass wir Freude haben, dass wir Abwechslung haben, dass wir uns wohlfühlen. Aber man kann fragen, ist das alles? Ich will das berühmte Lied von Wolf Biermann hier nochmal zitieren. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in der Glotze das Paradies, darin kann ich doch keinen Sinn sehen. Hey Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und hast und dann noch den Löffel abgeben, eben. Das soll nun alles gewesen sein? Da muss doch noch irgendwas kommen, nein, da muss doch noch Leben ins Leben, eben. Da muss doch noch Leben ins Leben. Was meint Wolf Biermann? Etwas muss hineinkommen in unser Dasein, etwas muss hineinkommen in unsere Existenz, damit wir leben im vollen Sinne des Lebens, damit ein vollgültiges Leben daraus wird. Und was muss dazu kommen? Darüber sagt uns die Lebensgeschichte eines Mannes etwas, der alles hatte, was das Leben angenehm macht. Kies, nicht nur ein bisschen Kies, sondern sehr viel sogar. Dieser Mann konnte sich alles leisten, jedes Vergnügen stand ihm offen und sein Leben war auch gekennzeichnet durch das, was Wolf Biermann so sagt, schaffen, raffen, hast. Dieser Mann war sehr anerkannt. Ich spreche von Hans-Joachim Neubürger. Er war Finanzvorstand der Siemens AG. Man hat von ihm gesagt, er war einer der Besten, den die deutsche Wirtschaft je hatte. Das hat der damalige Vorstandschef der Deutschen Bank über ihn gesagt. Dieser Mann war kreativ, er war außerordentlich intelligent, hat einen außerordentlichen Sachverstand gehabt und man hat von ihm gesagt, er sei hundertprozentig zuverlässig. Siemens. Und dann kam 2006 die Korruptionsaffäre über Siemens. Und dieser Mann, Finanzvorstand, ist verantwortlich gemacht worden für dieses System der schwarzen Kassen, das man damals aufgedeckt hat, also die Bestechungspraxis bei Siemens. Und seine Firma, er war inzwischen ausgeschieden, seine Firma Siemens hat ihn verklagt auf 15 Millionen Schadensersatz. Die Firma, für die er jahrelang gearbeitet hat, alle seine Arbeit eingesetzt hat, verklagt ihn auf Schadensersatz. Das hat diesen Mann tief verletzt. Es gab einen Rechtsstreit. Neubürger kämpfte für sein Recht. Er wurde auch freigesprochen vor Gericht, aber war beruflich ruiniert. Niemand wollte ihm mehr irgendeine verantwortliche Aufgabe übertragen. Er war am Ende, mit 62 Jahren stürzte er sich in den Tod. Was fehlte diesem Mann? Er verstand sich als ehrbarer Kaufmann und jetzt galt er als korrupter Manager. Seine Ehre wurde ihm genommen. Er stand für bestimmte Ideale, Ideale einer zuverlässigen Finanzverwaltung, und jetzt galt er als Verräter dieser Ideale. Er lebte für seine Arbeit, er hat von ihm gesagt, für 200% seiner Zeit stand er seine Arbeit zur Verfügung. Die Tochter hat einmal gefragt, Mama, hat mich der Papa lieb? Und da soll die Mama gesagt haben, weil dich der Papa lieb hat, arbeitet er so viel. Aber jetzt wurde seine Arbeit, jetzt wurde sein Können nicht mehr gefragt. Und alles, was diesen Mann im Innersten zusammenhielt, war ihm genommen worden. Die berufliche Ehre, die Ideale, die Arbeit, Die Überzeugung, ein ehrbarer Kaufmann zu sein, das alles zählte nicht mehr. Ich komme zurück zu Biermann. Was brauchen wir, damit Leben ins Leben kommt? Damit das Dasein einen Sinn bekommt, etwas, an das wir glauben können, an dem wir festhalten können. Es kann sein die berufliche Ehre, es kann unser Können sein, es kann etwas sein, das uns Wert verleiht, aber es sollte ein verlässlicher Wert sein, ein unzerstörbarer Wert. Das ist das, was zum Leben gehört, was das Leben im vollen Sinn lebenswert macht. Ein Wert, der unserem Leben zugeschrieben wird, der unzerstörbar ist. Und nun sagt Jesus, dieses Leben im vollen Sinne, das habt ihr durch mich. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Johannes 14, Vers 6 wird uns dieses Wort von Jesus überliefert. Ich bin das Leben. Jesus sagt also, was eurem Leben Sinn verleiht, das bin ich. Was euer Leben wertvoll macht, das bin ich. Durch mich bekommt euer Leben einen unzerstörbaren Wert. Unzerstörbar, denn auch der biologische Tod kann diesen Wert nicht zerstören. Und deswegen können wir auch vom ewigen Leben sprechen. Ewiges Leben ist nicht etwas, was in der chronologischen Zeit ins Unendliche fortgesetzt wird, sondern ewiges Leben ist eine Qualität des Lebens, die jetzt schon spürbar und erfahrbar ist und die uns niemand nehmen kann, denn sie bleibt. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Durch mich habt ihr Zugang zu einem Leben, das sich wirklich lohnt. Wie? So, dass wir seinen Worten Glauben schenken. Er sagt uns, du bist Gottes geliebtes Geschöpf. Gott hat dich gewollt, so wie du bist. Er sieht dich an und deswegen bist du im letzten Sinne ein angesehener Mensch, was immer du tust oder auch nicht getan hast. Du brauchst dich nicht selbst anzustrengen, um Ansehen zu kämpfen. Du brauchst dir nicht selbst einen Wert verschaffen, denn du bist wertvoll. Ich denke, man kann die ganze Botschaft von Jesus in diesem einen Satz zusammenfassen. Du bist von Gott geliebt und deswegen bist du unendlich wertvoll. Wer sich für diese Liebe öffnet, der kann sich dann auch selber lieben. Da kannst du sich sagen, gut, dass ich da bin, gut, dass es mich gibt. Auch wenn man hin und wieder seine eigenen Schwächen sehr deutlich vorgeführt bekommt. Gut, dass ich da bin, gut, dass es mich gibt. Wenn es so ist, dann muss man sein Leben nicht wegwerfen, wenn die berufliche Ehre vernichtet wird und wenn alles, was Menschen mir bieten können, wertlos wird. Wer sich für die Liebe Gottes öffnet, der wird dann auch die Erfahrung machen, dass vieles zweitrangig wird, was vorher vielleicht erstrangig geworden ist. Der wird die Erfahrung machen, dass sich Gefühle ändern, Wünsche, Interessen ändern und dass wir mehr und mehr auch eingestimmt werden auf Gottes Gedanken. Das bewirkt der Geist Jesu, das bewirkt der Geist Gottes. Er stimmt uns darauf ein, dass wir mehr und mehr erkennen, was Gott von uns will, was Jesus von uns will. Paulus hat es im Galaterbrief an die Gemeinde in Galatien so ausgedrückt, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, dann lebt Christus in euch, dann lebt Christus in uns. Dann belebt er unsere Hoffnung, unseren Dank, auch unseren Willen zu tun, was Gott getan haben will. Er treibt meinen Willen, um das zu tun, was Gott will. Also Leben im vollen Sinne, ein Leben im vollen Sinne ist möglich im Vertrauen zu Jesus und zu dem, was er uns zuspricht. Der Liebe Gottes, die er uns zuspricht und für die Jesus als Person steht. Das bringt Leben ins Leben, um diese Formulierung von Wolf Biermann noch mal aufzunehmen. Das bringt Leben ins Leben, das Vertrauen zu Jesus, zu seinem Wort, zu seiner Zusage. Du bist geliebtes Kind Gottes. Aber wer dieser Zusage nicht vertraut, der verfehlt sein Leben, der verliert sein Leben. Und das ist mein dritter Punkt. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer den Sinn seines Lebens in etwas anderem sucht, als in den Zuspruch Gottes, der verfehlt diesen Sinn. Ich komme nochmal zurück auf den Finanzvorstand, Herr Neubürger. Er hat den Sinn seines Lebens in der Arbeit gesucht. Und als er die Arbeit verloren hat, ist das Leben sinnlos geworden. Und er hat es dann auch weggeworfen. Wer den Sinn seines Lebens darin sieht, für andere da zu sein, der verliert ein sinnvolles Leben, wenn die anderen ihn nicht mehr brauchen. Das ist die Erfahrung, die viele Rentner machen. Sie haben sich Jahre, Jahrzehnte angestrengt, aufgeopfert möglicherweise für eine Arbeit, und dann braucht man sie nicht mehr und sie kommen in ein Vakuum und sie verlieren jeden Halt. Eine Erfahrung, die sehr viele machen. Oder eine Mutter. Ich kenne eine Mutter, die ihren Mann, also eine Frau, die ihren Mann verloren hat in sehr jungen Jahren. Sie hatten ein Kind, eine Tochter. Und diese Tochter war das Ein und Alles für die Mutter. Sie hat alles für dieses Kind getan. Und irgendwann mal wollte natürlich dieses Kind sich selbstständig machen, was sehr schwierig war bei dieser starken Mutterbindung. Sie hat sich selbstständig gemacht und die Verbindung gelöst zu der Mutter. Die Mutter hat den Sinn ihres Lebens nicht mehr fassen können. Wer den Wert seines Lebens darin sieht, viel unternehmen zu können, der verliert den Sinn seines Lebens, wenn er nicht mehr gebraucht wird, wenn er nichts mehr unternehmen kann, etwa auch, weil er aus Krankheitsgründen eingeschränkt ist. Also, wer sein Leben retten will, indem er diesem Leben einen vergänglichen Wert gibt, der verliert sein Leben, wenn alle selbstgemachten Werte zerbröseln. Und diese Erfahrung werden wir alle irgendwann mal machen, dass die selbstgemachten Werte zerbröseln. Wer sein Leben retten will, indem er diesem Leben einen vergänglichen Wert gibt, der verliert sein Leben, wenn die Werte zerbröseln. Viertens, wer sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es retten. Wer sein Leben verliert um Jesu Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Statt verlieren können wir auch sagen, bewusst loslassen. Oder wenn ein Verlust nicht gewollt ist, sondern auf uns zukommt, diesen Verlust auch annehmen und darin den Weg Gottes sehen und auch eine von Gott gewollte Chance. Also bewusst loslassen, Neigungen loslassen, Interessen loslassen, Wünsche loslassen, Absichten, vielleicht auch Güter loslassen, um Jesu Willen. Und wenn wir das tun, dann machen wir die Erfahrung, dass unser Leben an Tiefe gewinnt, dass es reicher wird. Reicher an Glaubenserfahrung, reicher an Geborgenheit und Zuversicht. Absichten beispielsweise loslassen. Eine sehr simple Erfahrung. Man kauft eine Konzertkarte, man freut sich auf ein sehr schönes Konzert und dann kommt ein Anruf eines guten Freundes, der mitteilt, er hätte eine sehr negative ärztliche Diagnose bekommen, er stünde sehr schlecht um ihn, er braucht dringend ein Gespräch. Und man spürt, Gott will, dass ich jetzt zu meinem Freund gehe und mit ihm spreche. Wenn ich ihn besuche, dann verliere ich etwas. Ich verliere den Kunstgenuss, ich verliere eine gewisse Lebensqualität, aber was ich gewinne, das ist die Erfahrung größerer menschlicher Nähe. Durch den Trost, den ich einem anderen zusprechen kann, und der mich auch selber tröstet. Verlieren, um zu gewinnen. Ein sehr einfaches Beispiel. Da verliert man nicht viel, aber es geht um Loslassen. Loslassen von Wünschen, von Absichten, von Interessen. Auch Loslassen des Wunsches, geehrt zu werden, Sympathien der anderen zu genießen. Auch das kann man loslassen. Diesen Wunsch, die Sympathie des anderen genießen zu können. Sie nicht zu verscherzen. Loslassen auch die Angst, in irgendeiner Weise missachtet, bespöttelt zu werden, um des Evangeliums willen. Das steht in diesem Text drin. Wer sich schämt um des Evangeliums, meiner Worte willen, dessen werde ich mich auch schämen. So heißt es in diesem Wort. Also, wenn ich die Angst davor verliere, dass ich aus Glaubensgründen auch missachtet, bespöttelt werde, dann gewinne ich etwas. Ich gewinne Glaubenszuversicht. Ich gewinne Glaubensstärke, Glaubensgewissheit, Glaubenszuversicht. Ich gewinne ein Leben, mein Leben. Ich komme nochmal zurück auf diese Bemerkung, Was uns zugesprochen wird von Jesus ist, unser Leben hat einen Wert. Ich kann nicht Jesus vertrauen und seinem Wort vertrauen, wenn ich mich seiner Worte schäme. Und deswegen geht es auch darum, dass ich die Angst loslasse, belächelt zu werden, weil ich seinem Wort vertraue und weil ich zu ihm gehören will. In Lukas 9 und auch im Markus-Evangelium, hier im Vers 36 heißt es, was hat ein Mensch davon, wer eine ganze Welt gewinnt, aber dabei doch das ewige Leben verliert? Wolf Biermann sagt das so, raffen, hasten, schaffen, um meine eigene kleine Welt zu gewinnen. Das ist sicher der beste Weg, um zum Spielball anderer zu werden, die dann natürlich bestimmte Erwartungen an mich richten. Und diesen Erwartungen muss ich dann auch genügen. Da muss ich liefern, was sie erwarten von mir. Dann werde ich abhängig von anderen. Dann werde ich ein Spielball der Erwartungen anderer. Man kann Lebensqualität verlieren auf diese Weise. Und wenn man dieses atemlose Raffen, Hasten, Schaffen aufgibt, weil man seine Nutzlosigkeit erkannt wird, dann gewinnt man Leben. Ein Leben, das sich lohnt. Also wer loslässt, also wer verliert, der gewinnt. Wer loslässt, was er ohnehin nicht festhalten kann, der gewinnt das Leben. Und ich denke, dass wir bei diesem Satz, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen, dass wir bei diesem Satz vor allem den zweiten Teil betonen sollten, gewinnen, nicht verlieren, gewinnen. Der wird sein Leben gewinnen. Es gibt im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel diese kurzen Gleichnisse, die etwas sagen von dem Gewinnen. Das Gleichnis von dem Kaufmann, der seinen ganzen Besitz verkauft, verliert, loslässt, um die kostbare Perle zu gewinnen. Oder dem Landwirt, der seinen Besitz verkauft, um den Acker kaufen zu können, in dem ein Schatz verborgen ist. Natürlich gibt er vieles los, gibt er vieles frei, gibt er vieles ab. Er verliert in diesem Sinne, aber er gewinnt. Also die Betonung liegt auf dem Gewinnen. Verkaufen, loslassen, weggeben, in diesem Sinne verlieren, das ist kein schmerzhafter Prozess, das ist kein Verlust, sondern es ist ein Schritt zu einem größeren Reichtum. Und so will ich dieses Wort verstehen, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Einen größeren Reichtum, eine größere Tiefe an Lebenserfahrung, an Lebensqualität, an der Gewissheit, du bist ein Geliebter, du bist ein wertvoller Mensch. Etwas, was dem Leben Wert verleiht. Wenn ich auf etwas verzichte, um Jesu willen, dann stärkt das meine Verbindung zu ihm, sodass das Leben, das er mir gibt, spürbarer wird, erfahrbarer wird. Der Wert, den er mir zuspricht, wird dann viel deutlicher erkennbar. Und vielleicht können wir uns fragen in diesem Zusammenhang, gibt es irgendetwas, was ich vielleicht lieber loslassen sollte, damit mein Leben reicher wird an dieser Glaubenszuversicht, an dieser Glaubenserfahrung? Also, verlieren im Sinne von bewusst loslassen. Das kann auch eben ein Verlust sein, den ich nicht gewollt habe, aber dann heißt verlieren, bewusst loslassen, dass ich auch diesen Verlust bejahe. Und zwar bejahe als den Weg Gottes, den er mir zumutet und ein Weg, in dem vielleicht neue Chancen liegen. Ich habe vom beruflichen Scheitern des Finanzvorstandes der Firma Siemens gesprochen. Ich kenne einen anderen Mann, der ebenfalls ein berufliches Scheitern erfahren hat, aber der als Christ ganz anders mit dieser Erfahrung umgegangen ist. Das ist Karl Schock, ein Unternehmer in Schondorf in Württemberg. Ich kenne den persönlich, ich habe mit ihm also mehrfach schon gesprochen. Das habe ich auch schon mehrfach hier erwähnt, aber ich bitte um Verständnis, dass ich gute Beispiele auch mehrfach erwähne. Also Karl Schock, ja, Unternehmer in der dritten Generation in Schondorf. Er hat eine Fabrik da geleitet, also mit bestimmten Küchengeräten. In der dritten Generation, wie gesagt, etwa 600 Beschäftigte. Ein Mann, der sehr anerkannt war in seinem Städtchen, ein Mäzen, also man schätzte ihn natürlich, ein angesehener Bürger. Ja gut, und dann hat er in seiner Firma eine falsche Entscheidung getroffen. Sie haben ein neues Produkt dann entwickelt, dafür eine Maschine installiert, Kredite aufgenommen und so weiter. und dann die Erfahrung gemacht, dass dieses Produkt ein Flop war, das wurde nicht angenommen. Er konnte die Kredite nicht zurückzahlen, die ganze Firma wurde insolvent und er hat sie, das sagt er immer wieder, für 1 Euro verkaufen müssen. Also das Familienunternehmen in der dritten Generation gibt er in andere Hände für 1 Euro. Man kann sich vorstellen, was für ein Verlust das war. Nicht nur materieller Verlust, das natürlich auch, aber ein ideeller Verlust. Dieser Mann war Unternehmer mit Leib und Seele und jetzt stand er vor dem Nichts. Er war Verlierer. Sein Selbstbewusstsein war gebrochen, genauso wie bei dem Mann von Siemens, von dem ich gesprochen habe. Es war gebrochen und auch seine Anerkennung, er hat mal erzählt, dass die Leute, die ihn vorher natürlich immer freundlich gegrüßt haben, wenn er unterwegs war, also nach diesem Ereignis immer ihm ausgewichen seien. Also wenn er auf der Straße unterwegs war, dann haben die anderen Leute, die ihm entgegenkamen, die Straßenseite gewechselt, um ihm nicht begegnen zu müssen, ihn nicht grüßen zu müssen. Also der Mann war ein Niemand. Das stellt man sich mal vor, ein erfolgreicher Unternehmer, der jede Ehre, jedes Selbstbewusstsein verliert. Karl Schock hat darin aber auch die Hand Gottes gesehen. Er hat es zwar nicht verstanden, aber er hat darauf vertraut, dass es Gott trotz allem irgendwie gut mit ihm meint. Und deswegen hat er sein Leben nicht wegwerfen müssen. Es gab etwas, was ihn im Innersten zusammengehalten hat und was ihm einen Halt gegeben hat, trotz allem. Es hat einige Zeit gedauert, bis er sein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wieder gefunden hat. Aber heute ist dieser Mann Berater. Wen berät er? Menschen, die gescheitert sind in ihrem Beruf. Die also die gleiche Erfahrung gemacht haben wie er. Also er ist Berater von Managern, anderen, die also diese Erfahrung auch gemacht haben. Und er hat natürlich auch seine unternehmerischen Talente nicht verloren, ist nicht abgestorben. Und deswegen setzt er auch neue unternehmerische Ideen um. Zum Beispiel folgende Idee. Aus dem Elefantengras, das in afrikanischen Ländern wächst, kann man einen regenerierbaren Rohstoff gewinnen und mit diesem Rohstoff kann man Baumaterial für einfache Häuser gewinnen. Also ist er nach Ghana gefahren und hat diese Idee in einer kleinen Fabrik in Ghana verwirklicht. Also ein nachwachsender Rohstoff, also da braucht man nichts importieren, das wächst natürlich überall. Diesen Rohstoff kann man verwenden für die Herstellung von Baumaterial. Der Mann ist Unternehmer. Und ich weiß nicht, ob er auf diese Idee gekommen wäre, wenn er nicht insolvent geworden wäre mit seiner Firma. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, auch wer einen Verlust akzeptiert als den Verlust, den Gott ihm zumutet und auch den Weg Gottes sieht und nicht verzweifelt und sein Leben nicht wegwirft, der kann ganz neue Erfahrungen machen. Neue Erfahrungen, Erfahrungen einer tieferen Glaubenszuversicht, auch Erfahrungen dadurch, dass er für andere etwas bewirken kann. Wer in einem solchen Verlust die Hand Gottes sieht und diesen Verlust deshalb bejahen kann, der macht eben die Erfahrung eines erfüllten Lebens. Wer um Jesu Willen bewusst etwas loslässt, was er ohnehin nicht festhalten kann, der gewinnt eine Lebensqualität, die ihm niemand nehmen kann. Es ist wie beim Kaufmann, der die Perle gewinnt, und wie beim Landwirt, der den Schatz im Acker gewinnt, der vieles aufgibt, aber das Wesentliche, das viel Reichere und Kostbare gewinnt. Jesus sagt, wer um meinetwillen etwas loslässt, was er sowieso nicht behalten kann, dessen Leben gewinnt einen unzerspürbaren Wert. Und das ist der Gedanke, den Jesus dem Petrus verständlich machen wollte. Als Petrus zu ihm sagte, um Himmels Willen, das sollte ja nicht geschehen. Es ist ein Gedanke, den Jesus auch uns verständlich machen will. Wer um Jesu Willen etwas loslässt, was er sowieso nicht behalten kann, weil es einen vergänglichen Wert darstellt, dessen Leben gewinnt einen unvergänglichen Wert. Bei dem kommt Leben ins Leben, um es mit Wolf Burmann zu sagen.